Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, es gab in einer Umfrage, in einer christlichen Zeitschrift eine interessante Umfrage. Eine Umfrage, die darauf hinauslief, dass man fragte, wie stellst du dir deinen Prediger vor? Eine spannende Frage. Wie stellst du dir deinen Prediger vor? Natürlich, es kam eine ganze Menge von Rückmeldungen. Manche meinten, ein Prediger müsste ein guter Organisator sein. Der müsste die Sache im Griff haben. Der müsste die Gemeinde gut leiten und führen können. Und sie haben nicht Unrecht dabei. Andere meinten, ein Prediger muss auf jeden Fall ein Mann der Jugend sein. Junge Leute ist sehr wichtig, sie anzusprechen. Das ist die Gemeinde von heute und morgen. Es wäre schade, wenn das nicht so wäre. Andere meinten, es wäre notwendig, dass er eine starke Führungspersönlichkeit ist. Dass man weiß, wie man dran ist und wo man hingehen soll. Und er müsste vorangehen im Glauben. Es gibt eine ganze Menge von diesen Antworten, die gekommen sind. Ein zielorientierter Mann, stark in Bibelstunden und Predigten. Er müsste ein guter Gesprächspartner sein, gut zuhören können. Und ihr merkt, es gibt viele Antworten auf diese Frage. Wie stellst du dir deinen Prediger vor? Ich weiß nicht, was deine Antwort ist. Aber die Antworten, die ich jetzt genannt habe, standen nicht an erster Stelle. An erster Stelle bei dieser Umfrage ist herausgekommen, es muss ein Mann Gottes sein. Und ich denke, das ist eine wichtige Gedanke. Das hat nicht so sehr etwas mit Gefühlen zu tun, sondern ich denke, es ist notwendig, dass wir das Wort Gottes aufschlagen und darüber nachlesen. Ich möchte euch bitten, ein Wort mit mir aufzuschlagen aus dem ersten Königerbrief. Ersten Könige. Und dort Kapitel 17, 1. Könige, Kapitel 17. Und ich lese dort den letzten Vers jenes Kapitels. 1. Könige, Kapitel 17 und ist der Vers 24. Hier heißt es, und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Spannendes Wort. Eine Frau, die Elia miterlebt hat und zu dieser Erkenntnis kommt, nun weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und das Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Wenn wir darüber nachdenken, stellen wir schon fest, ein Prediger hat sehr viel zu tun, darüber nachzudenken und zu verkündigen, was Wahrheit ist. Was ist denn Wahrheit? Können wir uns daran orientieren? Ist es denn so, wie viele heute denken, dass jeder das, was er denkt, wahr ist? Hat jeder Recht, wenn er etwas sagt, oder gibt es eine Wahrheit, die ewig gültig ist? Die Bibel kennt ja mehrere Aussagen, die mit Wahrheit zu tun haben. Man könnte vielleicht alle Aussagen der Heiligen Schrift auf drei Bereiche zusammenführen. Die erste Aussage, die ja sehr bekannt ist, aus dem Johannesevangelium im 14. Kapitel und dort der Vers 6, meisten Bibeln haben sogar fett gedruckt, diesen Text. Da steht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Freilich, man könnte hier genauso die ganze Gottheit mit einschließen, weil Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und wir haben auch einen Text, der ganz deutlich sagt, es gibt den Geist der Wahrheit. Also wenn ich irgendetwas frage, wenn ich irgendeine Frage habe, wie ich mich verhalten soll, wenn ich eine Frage habe, was ist denn wahr? Dann ist es das Beste, ich schaue auf Jesus, nicht wahr? Ich schaue, wie hat er das gemacht? Was hat er denn gesagt? Wo kann ich mich orientieren, dass ich sehe, wie er gehandelt hat? Ich bin die Wahrheit, sagt er. Es gibt natürlich noch ein zweites Wort in der Heiligen Schrift, das das unterstützt. Und es ist auch ein Wort, das Jesus sagte, als er im hohen priesterlichen Gebet etwas zum Ausdruck brachte, und zwar in Johannes 17, Vers 17. Ein kurzes Wort in dem Gebet, das er sprach. Und da sagt er im 17. Vers: Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, wir haben eine Hilfe, wenn wir nach Wahrheit suchen. Wir sind nicht angewiesen auf unsere Gefühle, wir sind nicht angewiesen auf irgendwelche Meinungen, die irgendwie kursieren. Wir sind nicht angewiesen an Leuten, die vielleicht uns sagen, was richtig und was verkehrt ist, sondern die Bibel sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort. Und wir müssen lernen, immer wieder auf dieses Wort zu schauen. Nicht uns einfach abspeisen zu lassen von irgendwelchen Bibeltexten, die wir vielleicht auswendig gelernt haben und die schön klingen. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder mit diesem Wort beschäftigen. Und ihr wisst, als Jesus mit den Emmaus-Jüngern zusammen war, als er auferstanden war, und sie mit ihm gegangen sind. Und sie sagten, bist du der Einzige, der nicht weiß, was im Augenblick passiert ist? Was macht Jesus? Jesus sagt, schaut doch in die Heilige Schrift. Es steht geschrieben. Jesus hat es immer wieder getan, dass er auf das Wort Gottes aufmerksam machte. Sogar als er am Kreuz hing, hat er die meisten Worte, die er gesprochen hat, nicht aus sich selbst gesprochen, sondern er hat die Bibel zitiert. Ich denke, wenn jemand selber irgendwelche Dinge gut sagen hätte können, dann wäre Jesus es gewesen. Aber sogar in den letzten Sekunden seines Lebens verweist er auf das Wort Gottes, zitiert er Worte Gottes. Deshalb ist es so wichtig, dass uns bewusst wird, dein Wort ist die Wahrheit. Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, ihr dürft nicht nur Milch trinken. Milch ist schon gut, nicht wahr? Wenn ein Baby da ist, dann gibt man diesem Baby Milch. Aber wenn du mit 30 Jahren immer noch mit der Milchflasche rumrennst, dann stimmt irgendwas nicht. Deshalb sagt der Paulus, deshalb ist es wichtig, du musst feste Speise zu dir nehmen, damit du Wahrheit und Irrtum unterscheiden kannst. Hebräer Kapitel 5. Höchst interessant. Wenn Jesus sagt, dein Wort ist die Wahrheit, dann will er uns wieder animieren, dann will er uns wieder aufmerksam machen, dass wir uns mehr mit diesem Wort beschäftigen. Dass wir uns nicht verlassen können, was wir denken, was wir fühlen, wie wir, was andere tun, welche Gesinnung oder welche Empfindung wir haben, sondern was sagt das Wort Gottes? Es steht geschrieben. Und dann gibt es noch ein Wort, das mit Wahrheit etwas zu tun hat. Weil das ist das, was die Frau dem Elia sagt. Jetzt weiß ich, du bist ein Mann Gottes, in deinem Munde ist Wahrheit. Es gibt noch ein drittes Wort, das von Wahrheit spricht. Und das finden wir in den Psalmen. Psalm 119, Vers 142. Psalm 119, Vers 142. Es ist übrigens der längste Psalm, den wir in der Bibel finden. Und in diesem Psalm steht eine interessante Aussage. Psalm 119, Vers 142. Deine Gerechtigkeit, steht hier, ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Wir haben also drei Bereiche, die die Bibel mit Wahrheit verbindet. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Dann sagt er, dein Wort ist die Wahrheit. Und das dritte sagt er, dein Gesetz ist Wahrheit. Und wir könnten diese drei fast austauschen. Und wir merken, wenn etwas Wahrheit ist, dann hat das sehr viele Beziehungen. Dann hat das sehr viele Verknüpfungen zu anderen Dingen. Das ist nur die Kurzfassung. Das hat nicht nur etwas zu tun, dass ich sage, na, ich fühle, dass das wahr ist. Ich möchte ein Beispiel dazu geben. Wenn wir zum Beispiel sagen, ich kann mit einer Kreditkarte Geld abholen, dann stimmt das, oder? Dann ist das wahr. Aber es gibt viele Dinge, die damit verknüpft sind, damit das wirklich wahr sein kann. Also wenn du an deinen Automaten gehst, den Bankautomaten, und steckst die richtige Karte ein und hast deine PIN-Nummer vergessen, dann schaut's dumm aus, ja? Dann kommt kein Geld. Es ist notwendig, dass dein Konto gedeckt ist, sonst bekommst du auch kein Geld. Auch wenn die Aussage richtig ist, mit einer Karte kann man Geld aus dem Automaten holen. Ihr merkt, da sind viele Dinge verknüpft, die im Hintergrund laufen, die deutlich machen, dass Wahrheit sehr umfangreich ist. Und es ist schön zu wissen, dass jene Frau damals dem Elia sagen konnte, jetzt weiß ich, du bist ein Mann Gottes und in deinem Munde ist Wahrheit. Lasst euch nicht irgendwie abbringen, wenn Leute meinen, es gibt keine absolute Wahrheit. Es gibt nur relative Wahrheit. Die Bibel sagt das sehr deutlich, dass Gott uns Wegweisungen gegeben hat, die zum Leben führen. Wir schlagen das 17. Kapitel des ersten Königebuches nochmal auf und wir haben aus diesem Kapitel eine ganze Reihe von interessanten Aussagen, die uns deutlich machen, dass Elia ein Mann Gottes ist. Und ich lese dort den Vers 1. Da heißt es, und es sprach Elia, der Tischbitter aus Tischbe, zu Gilead, zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Das war eine sehr herausfordernde Botschaft, die damals Elia hatte. Eine sehr herausfordernde Botschaft, weil jeder davon betroffen war. Und wir merken schon, das war nicht nur eine Botschaft, die Elia irgendwo zwischen Tür und Angel verkündigt hat, sondern es war eine Botschaft des Wortes Gottes. Und diese Vollmacht kam allein aus dem Wort. Die kam allein von Gott. Jesus hat immer wieder auf das Wort Gottes hingewiesen. Er hat immer wieder gesprochen darüber, dass die Vollmacht aus dem Wort Gottes kommt. Es ist gut, dass wir manche Dinge kennen, die wir aus der Tradition und aus den Überlieferungen und vielleicht aus den Gewohnheiten her übernehmen. Und trotzdem sagt Paulus, es ist wichtig, und ich denke, dass wir diesen Text lesen sollten, im 1. Korinther, und es ist gut, dass wir die Bibel aufschlagen, im 1. Korinther Kapitel 4, Vers 6. Und er sagt es hier den Korinthern, der Gemeinde Korinth, sehr deutlich. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 6. Er sagt hier dieser Gemeinde, dies aber, liebe Brüder, habe ich im Blick auf mich selbst und Apollos gesagt, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, was das heißt, nicht über das hinaus, was geschrieben steht, damit sich keiner für den anderen gegen den anderen aufblase. Darüber hinaus, was geschrieben ist. Die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel ist die Grundlage, die alles andere abdeckt, an dem wir alles sehen können, was es bedeutet, dass die Vollmacht von Gott alleine kommt. Das war auch die Praxis der ersten Christen. Sie forschten täglich in der Schrift und suchten darin und sie wussten, es ist ein Wort Gottes, das von ihnen kommt. Und das ist sehr spannend. Wir brauchen diese Gemeinschaft mit unserem Gott. Wir brauchen sie täglich, damit wir die Kraft haben, im Glauben voranzugehen. Wir müssen sie suchen. Und wir brauchen sie, weil das Wort Gottes die einzige Quelle ist, die uns helfen kann, Gott besser zu verstehen und auch mit Vollmacht zu verkündigen. Ich lese den 2. und 3. Vers aus dem 17. Kapitel des 1. Königebuches. Da heißt es im Vers 2 und 3, da kam das Wort des Herrn zu ihm. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal an dem Bach Krit war, dieses kleine Bächchen, das da zum Jordan fließt. Aber eines wird uns hier sehr deutlich. Elia hörte die Stimme Gottes. Elia konnte die Stimme Gottes vernehmen. Er hatte die Möglichkeit zu hören, was Gott zu ihm sagt. Hast du Gott schon so persönlich erlebt? Hast du diese Erfahrung machen können, dass du sagst, das hat mir Gott jetzt ins Herz gelegt? Das habe ich verstanden von ihm? Das ist der Wille, den Gott mir offenbaren möchte. Als ich ein kleiner Junge war, war ich öfters bei meinen Großeltern. Ich werde es nie vergessen. Mein Großvater erzählte mir, wie er zum Glauben gekommen ist. Und es hat mich tief bewegt, zu erleben, wie Gott in das Leben eines Menschen eingreift und was es bedeutet, den Willen Gottes zu erkennen. Er war Gärtner. Und er wollte schon immer selbstständig sein, weil er war dort irgendwo in Pacht. Er war jemand, der viel geraucht hat. Der Tag hat nicht gereicht, hat er nachts auch noch geraucht. Und der Arzt hat ihm sehr bald gesagt, wenn sie nicht aufhören, dann werden sie nicht mehr lange leben. Und dann hat er aufgehört zu rauchen, das war eine besondere Geschichte. Aber dann hat er dieses Geld, das er gespart hatte, und er wusste gar nicht, wie viel er fürs Rauchen ausgegeben hatte, hat er verhältnismäßig in kürzester Zeit eine ziemliche Summe zusammenbekommen. Und dann gab es da im Nachbardorf ein Grundstück, war sehr groß. Und dieses Grundstück hat genau den gleichen Betrag ausgemacht als das, was er gesammelt hat. Und er schaut sich das an und sagt, das wäre genau das Richtige. Und dieses Grundstück war schon so lange zum Verkauf und keiner hat es gekauft. Und er geht hin und fragt, warum wird das Grundstück nicht verkauft? Und die Leute sagten ihm, wissen Sie, wir haben ein Problem hier. Auf diesem Grundstück gibt es kein Wasser. Und eine Gärtnerei ohne Wasser ist ideal, oder? Kannst du in 2 Tage und dann kannst du alles abmähen, dann ist es vorbei. Aber er sagte, lieber Gott, wenn du mir dieses Grundstück gibst, das genauso viel kostet, was ich hier gespart habe durch das Rauchen, dann weißt du, wo auf diesem Grundstück Wasser ist. Und er hat dieses Grundstück gekauft. Und dann macht er sich mit den Spaten auf den Weg. Überall, wo er gräbt, Fels. 20, 30 Zentimeter ist Erde, Fels. Überall Fels, nur Fels. Und dann sagt er, lieber Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Du musst mir Wasser schenken. Ich kann nicht als Gärtner hier arbeiten, wenn überall Fels ist. Und dann hatte Gott ihm einen Traum gegeben. Da gab es mitten in diesem Areal einen Keller, der war ziemlich tief, ganz aus Felsen herausgeschlagen. Und ganz am Ende dieses Ganges oder dieses Kellers gab es einen Luftschacht, der durch den Felsen durchgetrieben worden ist, damit ein bisschen Frischluft reinkam. Und er träumte, dass er unter diesem gehauenen Loch, das an der Decke war, graben soll. Er wacht am nächsten Tag auf und sagt zu seinen Jungs, wir haben heute was zu tun. Und er geht in den Keller und fängt an zu graben. Nicht nur 1 Meter, nicht nur 2 Meter, sie graben 6 Meter tief in den Boden. Es kamen ein paar Steinchen, aber es war nicht groß. Und nach 6 Meter treffen sie auf 3 Quellen. Die laufen heute noch. Wenn das Dorf kein Wasser mehr hatte, wir hatten immer Wasser. Es ist so spannend, mit Gott unseren Weg zu gehen. So spannend, weil wir nie alleine bleiben. Gott kann uns so viele Möglichkeiten geben, damit wir seinen Willen erkennen, dass wir erkennen, was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Und da kann ich auch manchmal Dinge erfragen, die mir ganz persönlich auf dem Herzen liegen. Nicht nur große Weltereignisse, sondern ganz persönliche Dinge. Und Gott wird dir etwas sagen in deinem Leben, was du brauchst. Es ist schön, dass wir solch einen Gott haben, der für uns sorgt, aber der auch alle anderen im Blick hat. Ich habe erst vor kurzem einen Mann gehört, einen jungen Mann. Er hat für einige Zeit BE gemacht, Buchevangelist. Es war nicht unbedingt seine Stärke, die er da hatte. Aber er sagte, wenn ich schon mache, dann mache ich es auch die ganze Zeit, solange mir die Zeit dafür zur Verfügung steht. Und er war zu Ende, der Tag war zu Ende. Und dann sah er noch ein Haus, das war so ein bisschen außerhalb. Er hatte in dem Tag noch fast nichts verkauft, er war ziemlich am Boden. Und sagte, was soll ich jetzt noch tun? Am besten, ich fahre nach Hause. Es ist sowieso das letzte Haus noch, aber ich gehe noch mal hin, weil ich gesagt habe, ich werde alle Häuser besuchen. Und so geht er zu diesem letzten Haus. Es kommt ein Mann raus und er fängt an zu reden und sie beten miteinander. Es ist ein gutes Gespräch. Und dann sagt jeder Mann zu ihm, wissen Sie, dass Sie eine Gebetserhörung sind für mich? Er wusste es nicht. Warum Gebetserhörung? Er sagte, ich habe Gott noch 3 Monate gegeben. Und dann wollte ich mir das Leben nehmen, weil ich keinen Sinn mehr sehe. Und heute war der letzte Tag. Gott hat den richtigen Mann genau zur richtigen Person geschickt. Zur letzten Zeit. Ich denke, es ist gut zu wissen, Gott spricht zu uns. Gott möchte uns persönlich deutlich machen, dass wir die Stimme hören können und wir sollten auf diese Stimme reagieren. Der einzige Gradmesser wird sein, wie viel Zeit wir uns mit diesem Wort beschäftigen, damit wir auch die Stimme verstehen. Wir gehen zum nächsten Vers in 1. Könige 17. Und ihr merkt schon, es macht Spaß und Freude, wenn wir uns so ein Kapitel herausnehmen, ob das im Neuen oder Alten Testament steht, das spielt jetzt keine Rolle, und ein wenig dieses Kapitel studieren. Zu sehen, wie Gott Menschen gebraucht, wie Gott Menschen führt, und wir können davon lernen. Ich lese Vers 5 und Vers 6 im 17. Kapitel. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Wenn wir diesen Gedanken uns anschauen, dann merken wir deutlich, ein Mann Gottes ist nie ohne die Hilfe Gottes alleine. Er weiß immer, dass Gott an seiner Seite ist. Ein Mann Gottes ist nie alleine. Er sorgt für dich. Er ist derjenige, der um deine Bedürfnisse weiß. Er ist derjenige, der genau weiß, wann und zu welcher Zeit du was brauchst. Und du musst nicht Angst haben, auch wenn du längere Zeit mal irgendetwas bittest und betest und das wird nicht gleich erhört. Du brauchst keine Angst haben. Gott hört dein Gebet und er wird es erfüllen zur rechten Zeit. denke an einen, der im Gefängnis saß, nicht hier in Deutschland. Es war ein furchtbares Loch. Man wollte ihn aushungern. Und dann saß er dort mehrere Tage. Man hatte nur immer so ein wenig Wasser unter die Tür geschoben, aber nichts zu essen. Man wollte ihn klein machen. Aber er betete und sagt: Lieber Gott, du weißt, ich bin nicht hier im Gefängnis, weil ich etwas verbrochen hätte. Ich bin im Gefängnis wegen meines Glaubens, weil ich dich bezeugt habe. Und eines Tages sieht er, es war ein kleines Loch oben, da sind die Sonnenstrahlen ab und zu mal reingekommen. Und plötzlich sieht er dort, dass eine Katze kommt. Und diese Katze hatte immer ein Stück Brot im Maul. Und diese Katze kam jeden Tag nun zu ihm und hat ihm ein Stück Brot gebracht. Er wusste auch nicht, wie das passieren konnte, aber die Katze kam. Als der Wärter dann einige Zeit später kam und ihn sagte: Es geht nicht mit rechten Dingen zu, Sie müssten ein abgemagert sein, was ist los mit dir? Und sagte: Jeden Tag kam eine Katze und hat mir ein Stück Brot gebracht. Und sagte: Jetzt weiß ich, was los ist. Ich weiß, meine Katze hat jeden Tag etwas genommen, ist weggelaufen. Jetzt weiß ich, wo sie hingelaufen ist. Gott sorgt für einen Menschen. Ein Mann Gottes ist nie ohne die Hilfe Gottes. Lesen wir Vers 9 und Vers 9 bis Vers 11 im 17. Kapitel. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Zarpath, das bei Sidon liegt, und bleibe dort. Denn ich habe dort eine Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpath. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, und dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir auch einen Bissen Brot mit. Jeder, der die Geschichte schon mal gelesen hat, weiß um die Herausforderung, die war. Hungersnot. Es gab wenig zu essen. Und Gott schickt diesen Elia zu dieser Witwe, die selber nichts hatte, die selber am Verdursten und Verhungern war. Vielleicht ist eine wichtige Botschaft aus dem, was wir gerade gelesen haben, die, dass Gott einen Mann Gottes immer gebraucht, um einem anderen Menschen den Glauben an ihn groß zu machen. Gott gebraucht dich als Mann oder Frau Gottes, auch damit andere etwas von ihm wirklich erkennen können. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Den vergessen wir oft. Es ist so wichtig, dass wir eigentlich von Gott einen Auftrag haben. Wir sind eine Gemeinde mit einer Botschaft, die wir nie vergessen sollten. Gott möchte dich und mich, jeden Einzelnen, gebrauchen, damit wir den Blick dafür haben, für andere da zu sein, damit sie Gott erkennen. William Carey, er war Indienmissionar. Er hatte lange Zeit Schuhe gemacht in England. Und er hat an seine Tür zu seiner Werkstatt ein Schild angebracht. Und auf dem Schild stand: Ich mache Schuhe, um meine Ausgaben zu bezahlen, aber mein Beruf ist eigentlich, Seelen zu gewinnen. Das war sein Motto. Wenn wir das überlegen, dann merken wir, dass eigentlich unser Leben eine ganz neue Dimension bekommt. Du kannst vielleicht einen fantastischen Beruf haben, vielleicht als Arzt oder Lehrer. Das ist alles gut. Aber dein eigentlicher Auftrag, dein eigentlicher Beruf ist nicht Arzt oder Lehrer, ist Seelen für Jesus zu gewinnen. Du kannst eine gute Aufgabe tun als Sekretärin oder am Bau oder wo auch immer. Du sollst nicht nachlässig sein, du sollst deine Arbeit mit ganzem Herzen tun. Aber deine eigentliche Aufgabe ist, Seelen zu gewinnen für Jesus. Das ist das, warum dieser Mann, dieser Elia, dieser Mann Gottes zur Witwe nach Zapat gerufen worden ist. Gott hätte ihn ja auch ganz woanders ernähren können, das wäre für Gott kein Problem gewesen. Aber er brauchte einen Mann, der der Witwe die Augen öffnete. Und Gott möchte uns gebrauchen dafür. Er möchte uns gebrauchen, damit wir anfangen, für andere Menschen zu beten, damit Gott ihnen die Augen öffnet. Ich bin immer wieder berührt über die Erfahrung, die eine Mutti machte, so muss ich vielleicht sagen, eine Tochter machte. Sie lebt noch. Ich habe gerade die letzten Tage gehört, dass sie noch lebt. Sie war in Berlin groß geworden. Und das ist so wichtig, dass wir uns dessen immer bewusst werden, weil das mit uns auch zu tun hat, dass wir ermutigt werden, nicht nachzulassen. Dieses Mädchen wurde in Berlin groß. Sie ging mit in die Kindersabbatschule, hat sich wohlgefühlt in der Gemeinde. Und eines Tages, wo sie ein bisschen größer geworden ist, hat sie einen Freund gefunden, einen Atheisten, hat sich mit ihm verbunden und der Weg ging ganz anders. Sie hat den Glauben aus den Augen verloren. Das kann manchmal vorkommen, nicht wahr? Dass wir unsere Kinder plötzlich verlieren. Nicht, weil wir das wollen. Nicht, weil wir ihnen was anderes vorgelebt hätten. Nicht, weil wir ihnen sagten, du musst das nicht so machen, sondern weil sie ihren eigenen Weg gehen. Jeder hat seine Entscheidung zu treffen. Und das kann manchmal sehr hart sein. Als sie gegangen ist, ist dann auch weggezogen, war nicht mehr dort bei der Mutter. Aber was die Mutter jeden Tag gemacht hat, sie hat für ihre Tochter gebetet. Und sie hat sich nicht vorstellen können, dass das irgendwas bewirkt. Und trotzdem betete sie. Es vergingen Jahrzehnte und die Mutter ist gestorben. Ihre Tochter, für die sie gebetet hat, ist in der Zwischenzeit woanders hingezogen, weit weg von Berlin. Sie zog damals nach Ingolstadt. Und dann fand sie in ihrem Briefkasten eine kleine Karte. Ihr habt die wahrscheinlich alle schon in den Händen gehabt. Auf dieser Karte stand: Nimm Jesus. Und in dem Augenblick geht es ihr wie ein elektrischer Strahl durch den ganzen Körper und sagt, das war das, was meine Mutti glaubte. Ich muss davon mehr erfahren. Und sie hat diese Karte eingeschickt. Und es dauert ungefähr eine halbe Stunde, ein halbes Jahr, nicht eine halbe Stunde, ein halbes Jahr, dann hat sie die Entscheidung getroffen, in der Taufe Gott nachzufolgen. Wenn das ihre Mutter noch erlebt hätte, sie hätte sich so gefreut. Sie wird sie einmal sehen. Aber wir brauchen diesen Blick, dass Gott dich gebrauchen möchte, ob das deine Kinder sind oder deine Nachbarn sind oder ganz gleich, wer das ist, dass du ein Repräsentant der Liebe Gottes bist. Dass Menschen sehen können, da ist jemand, der hat eine Verbindung zu diesem lebendigen Gott. Das war dieser Elia. Ich möchte noch einen Text mit euch aufschlagen, den wir in 1. Könige 17, Vers 21 bis Vers 22 finden. 1. Könige 17, Vers 21 und 22. Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, lass sein Leben in dieses Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias, und das Leben kehrte in das Kind zurück, und es wurde wieder lebendig. Und ihr merkt schon, auch damals gab es für einen Propheten oder einen Mann Gottes Herausforderungen, wo er nicht mehr weiter wusste. Es ist nicht so, wenn du dein Herz Gott übergibst, dass du dann keine Probleme mehr hast. Dass alle Probleme gelöst sind, dass du alle Antworten weißt. Da gab es Situationen, wo er nicht mehr weiter wusste. Ein Kind, das gestorben ist, das eigentlich leben sollte. Und er betet und Gott erhört dieses Gebet. Und so merken wir, genau in diesem Zusammenhang merken wir, dass diese Frau sagt, als sie das miterlebt, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Und ihr merkt schon, Wahrheit hat nicht nur damit zu tun, dass ich etwas sage. Wahrheit hat auch etwas zu tun, was ich lebe. Und ihr kennt dieses Sprichwort. Deine Taten reden so laut, dass ich nicht verstehen kann, was du sagst. Beide Dinge gehören zusammen. Dass ich Gott verkündige, aber auch das lese und lebe, was Gott mir sagt. Es gibt eine interessante Aussage aus den Büchern Ellen Whites. Sie steht in dem Buch Erziehung auf Seite 62. Ich sage dieses Wort mal mit meinen Worten und ihr habt vielleicht dieses Wort auch schon mal gehört. Sie sagt hier, was die Welt am dringendsten braucht, sind Männer und Frauen, die sich weder kaufen noch verkaufen lassen, deren Gewissen so genau zu Gott, auf Gott ausgerichtet ist, wie die Kompassnadel zum Pol. Ein interessantes Wort, nicht wahr? Was Gott am dringendsten braucht. Möchtest du solch ein Mann und solch eine Frau Gottes sein? Möchtest du so jemand sein, der für andere eine Hilfe, ein Wegweiser zu Gott ist? Ein Mensch, der sich mit Haut und Haaren Gott verschrieben hat, der sagt, ich möchte dir zur Verfügung stehen. Gott wartet auf unsere Antwort. Diese Antwort kann nicht deine Frau und nicht dein Kind und nicht deine Mutter und nicht dein Vater geben. Diese Antwort musst du ganz alleine geben. Die musst du dir immer wieder neu auch von Gott schenken lassen. Herr, ich möchte dein Kind sein. Lass mich das wieder neu erleben. Ich möchte mich dir übergeben mit allem, was ich habe. Gott schenke uns, dass wir solche Männer und Frauen werden, wie Elia, zu der diese Frau sagen konnte, jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist, denn in deinem Munde ist Wahrheit. Amen. Wir wollen beten. Lieber treuer Vater in dem Himmel, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir von unserem ganzen Herzen dich loben und preisen dürfen, weil du uns nie alleine lässt. Du bist unser Gott, unser Heiland und Herr. Wir danken dir, wenn wir dein Wort aufschlagen, dass wir Sicherheit haben dürfen, weil du uns durch dieses Wort führen willst und sagst, dein Wort ist die Wahrheit. Herr, schenk uns genügend Zeit. Schenk uns die Gewissheit, dass wir uns auch Zeit nehmen, mit diesem Wort uns zu beschäftigen, dich immer besser kennenzulernen, damit wir lernen, deinen Willen zu erkennen und nicht unseren Weg gehen. Herr, wir loben und preisen dich, dass du uns auch an diesem Sabbat mit deinem Geist füllen möchtest, und dass wir wissen dürfen, in dir geborgen zu sein. Dir sei Lob und Dank dafür im Namen Jesu. Amen. Amen.